Ihr Lieben, wir lesen weiter die Geschichte über Moses aus dem Buch aus verklungenen Jahrtausenden. Wir kommen in die Situation, in der der Pharao wütend seine Tochter Jurichäo maßregelt, die traurig von Moses Abschied genommen hat, der nun in seine Aufgabe getreten war, die Israeliten aus der Knechtherrschaft des ägyptischen Pharaos zu befreien. Jurichäo, die gerade von dem Pharao angeschrien worden war, wankte. Sie hatte sich langsam erhoben und stand sich mühsam aufrecht haltend vor dem Pharao. Möchtest du nie dein Handeln diesem unglücklichen Volke gegenüber bereuen? Ich verzichte auf den Thron, der seine Festigkeit auf so viel Blutschuld gründet. Damit verließ sie den Pharao. Entsetzen vor ihrer eigenen Kühnheit erfasste sie. Schaudernd gedachte sie der Mordlust ihres Vaters. Der Pharao sann auf neue Schrecken. Er wollte die Macht um jeden Preis halten. Im Alter traten seine Leidenschaften, seine Sucht nach irdischer Macht immer stärker hervor. Dass er Jurichäo eingebüßt hatte, war ihm gleichgültig. Ihn ließen nur Gold und Macht vergessen, dass er arm an Liebe war. Sein Hass auf Abdruschin wuchs ins Grenzenlose. Er zermarterte sein Hirn nach einem Mittel, den Fürsten zu stürzen. Nächtelang saß er mit seinen Magiern beisammen, befragte sie. Doch nur bedeutungsvolles Schweigen, sobald er den Namen des Fürsten nannte, trat ein. Alle stimmten darin überein, dass Abdruschin im Besitze eines geheimen Machtmittels sei, das aber kein Mensch kenne. Es ist etwas überirdisch Gegebenes, wir kennen es nicht, sagten die Zauberer. Zähne knirschend entließ der Pharao sie jedes Mal. Unter Androhung der Todesstrafe lebten sie in fortwährender Angst und suchten verzweifelt nach einer Lösung. Härter schlugen die Aufseher Israel, härter als je. Tiefer duckten sich die halb vernarbten Rücken vor den Peitschenschlägen. Flehend hob sich manche Hand. Die Fron wurde unerträglicher von Tag zu Tag. Das Volk lag im Staube, seine Lippen brannten. Und doch dachte es an seinen Gott. Die gesprungenen Lippen stießen Flehensworte an den Höchsten aus. Ihre gekrümmten Hände huben sich klagend zum Himmel. Und Moses war fern in der Wüste und harrte auf den Ruf des Herrn. Im Tempel der Isis wurden Opfer gebracht. Der Pharao hatte es befohlen. Eine geheime Erregung hatte die Priester ergriffen. Täglich weilte der Pharao im Tempel und sah den Opferungen zu. Er saß da, starr und steif, wie versteint. Nur seine Augen funkelten zeitweise auf, wenn der Rauch von den Altären hochstieg, wenn Tänzerinnen das Opfer durch ihre Tänze erhöhten. Dumpfe Musik begleitete die rhythmischen Bewegungen der Tempeltänzerinnen. Die Luft war blau vom Rauche. Sie drückte schwer auf die Lungen der Priester. Der Pharao allein schien von allem nichts zu bemerken. Er starrte auf die blaugrauen Rauchsäulen, die immerwährend in die Höhe wuchsen, eine dichte Decke über den ganzen Raum ziehend. Einer der Priester flüsterte während eines Gebetes einer Tänzerin zu: Er ist wahnsinnig. Er wird uns an unseren Opfern noch zugrunde richten. Die Tänzerin wagte, einen Blick auf den Pharao zu werfen. Er sieht die Opfer kaum und weiß nichts von meiner Ermattung. Wenn ich aufhöre, wird er es nicht einmal sehen. Leise gab sie dem Priester die Antwort. Der hatte nur Zeit, ihr ein Zeichen zu geben. Schweig, hieß es. Denn der Pharao erhob sich von seinem Sitz und näherte sich dem Götzenbilde. schlurfende Schritte, die näher und näher kamen, ließen Priester und Tänzerin erschrecken. Was kam? Der Pharao stand vor der Tanzenden, winkte mit seiner dünnen Hand, dass sie aufhöre. In kniender Stellung verharrte sie. Da zischte es schlangengleich: Komm mit! Entsetzen jagte durch den Körper des Mädchens. Es erhob sich, zögerte kurz, indem es einen hilfeheischenden Blick auf den Priester warf. Dieser hielt sich krampfhaft an dem Fuße des Götzenbildes. In seinen Augen lag Verzweiflung, Wut und ohnmächtiger Hass. Er hätte wie ein Tiger hinter dem davonschlurfenden Herrscher herschleichen und ihn niederschlagen mögen mit einem einzigen Hieb. Er liebte die Tänzerin. Sah er sie wieder, wenn sie dem Pharao folgte? Ihm wurde dunkel vor Augen. Als er wieder zur Besinnung kam, war die Tänzerin verschwunden. Unterirdische Gänge führten zum Palaste, die der Priester kannte. Er hatte genaue Pläne dieser Geheimgänge. Es war ihm leicht, ungesehen in den Palast, ja in die Nähe des Pharao zu gelangen, ohne dass es jemand gewahrte. »Ich töte ihn«, stieß er hervor. Indessen saß der Pharao mit der Tänzerin in einem kleinen, dunkel ausgeschlagenen Raum. Seltsam geformte Tiegel und Gefäße standen herum. Dumpfe Luft, aus verbrannten Kräutern und Räucherwerk gemischt, nahm dem Mädchen fast den Atem. »Komm näher heran, denn niemand darf das, was deinen Ohren allein bestimmt ist, hören«, befahl der Pharao. Das Mädchen ging langsam auf ihn zu. »Noch näher, so«, er nickte. »Höre«. Er beugte seinen Kopf so weit vor, dass seine Lippen fast das Ohr der Lauschenden berührten. Das Antlitz des Mädchens spiegelte den Eindruck des Gehörten deutlich wider. Der Ausdruck wechselte zwischen Verwunderung und Angst, die dann in Grauen überging. Als der Pharao sich wieder zurücklehnte und erwartungsvoll auf die Antwort des Mädchens lauschte, dauerte es längere Zeit, bis sie sich beruhigte. »Ich danke, edler Pharao«, stotterte die Tänzerin, »dass deine kleinste Dienerin zu solch hohem Amt von dir ausersehen wurde, aber schweig, kein Aber. Du musst die Tat ausführen. Geh jetzt und bereite alles vor. Abends wird ein Reiter dich fortbringen.« Das Mädchen wollte gehen. »Halt«, rief er noch einmal, als käme ihm erst jetzt ein guter Gedanke. »Der Priester, der die Opfer darbrachte, der soll mit dir gehen. Gemeinsam wird euch die Tat leichter werden. Rede mit ihm. An Lohn wird es nicht fehlen.« Einen Augenblick erhellte sich das Gesicht der Tänzerin vor Freude. Sie neigte sich bis zum Boden. Dann verließ sie den Raum. Grinsend blieb der Pharao noch lange in dem dunklen Gemach zurück. Seine Gedanken bewegten sich nur um einen Punkt: die Vernichtung Atroschins. Atemlos langte die Tänzerin im Tempel an. Ihre Blicke suchten, aber sie fanden den Priester nicht. Sie eilte in ihren Schlafraum. Dort wartete er oft, wenn sie tanzen musste, aber nichts. Ratlos stand sie, nagte ungeduldig an der Unterlippe. Unruhe befiel sie. Ihre Hände ballten sich nervös. Hatte er eine Unüberlegtheit begangen? War er gefolgt? Sie begann hin und her zu laufen. In ihrer Angst um ihn vergaß sie, dass der Abend heranrückte, sie vor die Entscheidung stellte. Plötzlich fielen ihr die Gänge ein, die unter der Erde zum Palaste führte. Dort war er. Hastig lief sie in den Tempel zurück. Auf den Stufen vor dem Götzen lagen die Priester. Die Tänzerin huschte an den halbwachen Gestalten vorbei, verschwand hinter dem Götzen, schob ein Steinchen Mosaik zur Seite in eine kaum sichtbare Lücke und der Rücken der Göttin öffnete sich. Das Mädchen kroch in die Statue, glitt auf schmalen Stufen in die Tiefe. Endlich hatte sich der Gang erweitert, sodass ein aufrechtes Gehen möglich war. Die Tänzerin fürchtete sich kaum, nur wenn sie mit den feuchten Wänden in Berührung kam, erschauerte sie. Ihre Hände waren tastend vorgestreckt, sie fand den Weg im Dunkeln. »Nam Cham«, rief sie von Zeit zu Zeit. Endlich hörte sie Schritte. »Wer ist da?«, klang es kurz vor ihr. Die Tänzerin stürzte ein paar Schritte vor. »Ich bin es«, stammelte sie und klammerte sich an den Priester. Ihre Erregung war so stark, dass sie zunächst in krampfhaftes Weinen ausbrach. Der Priester hielt sie umfasst und führte sie zurück, ohne noch zu fragen. Sie stiegen die vielen schmalen Stufen hinan und gelangten unbemerkt wieder in den Tempel. Hand in Hand schlichen sie in einen kleinen, zellenähnlichen Raum. »Rede, ich will wissen, was geschah. Als ich in den Palast kam, hörte ich einen Sklaven sagen, du seist wieder fort, und nun läufst du in diesem Labyrinth herum. Du hättest den Weg verfehlen können. Ein Uneingeweihter kann den Tod in diesen Gängen finden. Nun rede!« Das Mädchen war ruhiger geworden, nur die Hände spielten nervös mit einer Kette. »Wir sollen zusammen bis an Abdroschins Landesgrenze gebracht werden. Dort werden wir von dem Reiter, der uns fortbringt, äußerlich in einen Zustand versetzt, als seien wir beraubt. Man hätte uns töten wollen, müssen wir den Arabern, die uns auffinden, erzählen. Nur durch eine Flucht seien wir dem Ende entgangen. Der Fürst wird uns aufnehmen und bewirten und dann...«
»Dann?«
»Sollen wir ihn belauern?« »Sein Geheimnis ergründen, es dem Pharao hinterbringen, der uns dafür reichlich lohnen will.«
Der Priester sprang empört auf. »Das werden wir nicht tun. Wir müssen, sonst«, sagte sie dann, »sonst lässt der Pfarrer uns töten.« Der Priester sagte nichts mehr. Er fasste die Hand des Mädchens, streichelte sie. Seine Gedanken arbeiteten, suchten eine Möglichkeit, allem zu entgehen. Da wurde die Tür mit einem Fußtritt aufgestoßen. »Seid ihr bereit?« Ein Reiter stand vor ihnen. Die beiden nickten mechanisch. Sie kleideten sich eilig um, dann folgten sie ihrem Führer in die Nacht. Drei Pferde standen gesattelt bereit. Bald trabten sie ihrem Ziele zu. Unweit der Grenze fand ein Trupp Araber zwei Menschen, einen Mann und ein Weib, halb verdurstet und notdürftig bekleidet. Die Männer hoben sie auf zwei Pferde und sprengten der Stadt Abdroschins zu. Der Fürst nahm die Fremden auf, ließ ihnen Kleider und Speisen geben, und als sie ihn baten, in seinem Dienste bleiben zu dürfen, gab er seine Einwilligung. Der Priester vergaß im Hause Abdroschins, dass er der Isis gedient. Und die kleine Tänzerin tanzte vor dem Fürsten, als sei dort schon immer ihr Platz gewesen. Sie waren beide glücklich. Der Pharao zerfloss wie ein Schemen in der Nähe ihres neuen Herrn. Sie vergaßen auch ihn. Jurichjeo stand an dem Lager des Pharao. Sie sah, dass der Tod hinter ihm stand und ihn forderte. Der König lag und kämpfte mit dem Unabänderlichen. Sein Wille bäumte sich gegen das Sterben auf. »Rufe deinen Bruder«, sprach er mit großer Anstrengung. Jurichjeo ging. Sie kehrte mit Ramses zurück. Der Pharao öffnete die Augen und sah den Erstgeborenen an. Dann flog sein Blick zu Jurichjeo, in deren Augen Weichheit war. Er mühte sich, den Mund zum Sprechen zu bewegen.
»Ramses, du wirst König, der Pharao. Wenn du schwörst, schwöre mir, mein Werk zu vollenden, Israel zu knechten, und hüte dich vor Abdroschin. Töte ihn, sonst tötet er dich.«
In Ramses brach die lange durch Unterdrückung niedergehaltene Wut durch. Hass, der Jurichäo galt, machte sich breit. Bereitwillig leistete er den Schwur, weil er damit Jurichäo am tiefsten traf. Noch einmal sprach der Pharao:
Du musst ihn ermorden lassen, heimlich, nur so kannst du sein Geheimnis ergründen. Meide den Krieg mit ihm, er ist unbesiegbar, List, List alleine hilft.
Der Pharao schwieg erschöpft. Ramses sah, wie das Lebenslicht flackerte. Dann löschte es aus. Der Pharao war tot. Jurichäo drückte sich scheu an dem Bruder vorbei und eilte hinaus. Ihr war ängstlich zumute. Würde Ramses Wort halten? Fern von Ägypten, ferne dem Reiche Abdruschins, lebte Moses. Ein Hirtenvolk hatte ihn aufgenommen. Moses hütete Schafe und Rinder, war wochenlang einsam in der Steppe, umgeben von Tieren, die er von Weide zu Weide führte. Stille war um ihn. Keine einzige menschliche Stimme drang an sein Ohr. Noch immer wartete Moses auf den Ruf des Herrn. Sehnsüchtig flogen seine Gedanken zu Abdruschin und immer holten sie Kraft aus jener Richtung. Wenn er des Nachts am Feuer hockte, auf die Ruhe seiner Umgebung eingestellt, dann kamen sie in unendlichen Schwärmen heran, die Stimmen seines Volkes. Alle schrien, flehten um Hilfe. Jammernde Laute gequälter Weiber, ängstliches, klägliches Weinen erschreckter Kinder und dumpfes Ächzen, verhaltenes Murren der Männer, die zu ohnmächtig waren, ihre Ketten zu sprengen. Überstarke Kräfte bohrten sich in die feinsten Empfindungen des einsam Lauschenden ein. Moses sprang auf. Seine muskulöse, fast überschlanke Gestalt streckte sich. Er breitete die Arme weit aus und hob die geöffneten Hände gen Himmel, als wolle er das Letzte von oben empfangen, den Segen, das Zeichen zum Beginn. So stand er, wartend, ob sich die Stimme des Herrn nicht vernehmen ließe. Bald sanken die Arme wieder herab. Seine Hände, die trotz der harten Arbeit fein und schmal geblieben waren, wurden schlaff. Immer noch zu früh, murmelte er, und still kauerte er wieder nieder. Oft machte das Warten ihn mutlos. Dem Verzweifeln nahe litt er unter dem selbstgewählten Zwang, den er sich auferlegt hatte, um zum Ziele zu gelangen. Er wusste, dass Gott ihn nicht einen Augenblick zu früh rufen würde. Er kannte das weise Walten des Schöpfers. In Augenblicken vollkommener Hingebung im Gebet glaubte er, die Vollkommenheit der Gesetze zu erahnen. Überströmende Seligkeit war dann in ihm. Und dennoch kamen Tage, da lief er erregt auf und nieder, da zitterte die Spannung in ihm wie eine nicht länger zu bändigende Kraft. Dann trat der Versucher lockend an ihn heran und trieb Moses fast zum Wahnsinn. Er quälte ihn bis zur Ermattung. Er ließ nicht ab, bevor Moses sich auf Gott besann und ihn erkannte. Entsetzt wies Moses das Dunkel von sich, stärker klammerte er sich an das Licht, das er hell und leuchtend auf seinem Wege fand. Der Hirtenstamm, dem Moses sich angeschlossen hatte, führte ein Nomadenleben. Die Männer zogen mit ihren Herden umher und ließen ihre Weiber und Kinder unter schwacher Bewachung zurück. Das Dorf bestand aus Pfahlbauten, äußerst einfach und ärmlich, wie seine Bewohner. Moses hatte ein Weib aus diesem Volke geehelicht. Er sah es selten und dachte nie an die Frau. Wenn er im Dorfe war, glich sein Leben dem der anderen Männer. Moses wollte durch nichts seine Eigenart fühlbar machen. Er strebte danach, unauffällig zu sein. Teilnahmslos saß er, wenn er bei seinem Weibe war, des Abends mit einigen Dorfbewohnern in seiner Hütte. Wenige Worte wurden gewechselt. Die Menschen waren karg und ohne Wärme. Sein Weib hatte kluge, dunkle Augen. Es war ihm bald aufgefallen, dass es andere Art hatte als seine Stammesverwandten. Die Gewohnheiten dieses Weibes hatten den verwöhnten, am Hofe erzogenen Moses anfangs erschreckt. Aber überraschend schnell nahm Zipporah die Gewohnheiten ihres Mannes an. Als sei es selbstverständlich, sich ganz anzupassen, suchte sie in seiner Miene Zufriedenheit oder Abneigung zu lesen. Nie sprach sie zu Moses von ihren Göttern. Unwillkürlich ahnte sie, dass er andere habe. Still hockte sie in einer Ecke der Hütte und stand nur auf, wenn er irgendetwas benötigte. Sie stand unter dem Banne seines Willens, ohne dass Moses es bemerkte. Er sah sie kaum noch an, sie störte ihn nicht mehr. Zu sehr von seiner Zukunft erfüllt, war ihm das Bemühen Zipporas nicht bewusst geworden. Er dachte nicht an sie, sobald das Dorf wieder hinter ihm lag und sich das weite Land vor ihm auftat. Er hätte ungläubig gelächelt, sobald man ihm die Möglichkeit, sein Weib sehne sich nach ihm, während es alleine zurückbleibe, vor Augen gestellt hätte. Er erinnerte sich Zipporas erst, wenn in der Ferne das Dorf auftauchte. Wieder einmal kehrte er dahin zurück, hinter den Tieren schreitend, auf seinen Stab gestützt. Schon sah er die Rauchsäulen emporziehen aus einzelnen Hütten. Sein Herz füllte sich mit Frieden. Mit einem Male glaubte er, sich auf die Menschen, so fremd sie ihm geblieben waren, zu freuen. Wirklich, dachte er lächelnd, es ist Freude in mir. Freude, wie sie nur ein Kind empfinden kann, so rein einfältig. Plötzlich wurde sein Gesicht ernst und sein Auge schloss sich. Eine Stimme sprach zu ihm. »Ja, Herr«, antwortete Moses laut und noch einmal nach einer Weile, »ja, Herr«. Dann warf er sich zu Boden. Er zitterte. Und er tat etwas Unverständliches. Er warf seinen Stab vor sich auf die Erde und sah, wie dieser sich als Schlange ringelte. Er fasste den Schwanz der Schlange und sie wurde zum Stabe in seiner Hand. »Ich verstehe dich, Herr«, sprach er, »dein Wille und Wort ist mir dieser Stab, und lasse ich ihn fallen, so wird er zur Schlange, die das Sinnbild des Versuchers auf der Erde ist. Verliere ich dein Wort, dann wird die Schlange sich um meinen Fuß ringeln und meine Schritte hemmen. Sie wird den Giftzahn über meinen Fuß gleiten lassen, bereit, mich jede Stunde zu vernichten.« Dann steckte Moses seine Hand in die Falten seines Gewandes, und als er sie herauszog, schien sie aussätzig zu sein. Er schauderte und steckte sie wieder in sein Gewand. Er fühlte, wie sie an seiner Brust gesundete. Er betrachtete sie abermals, und sie war rein wie zuvor. Überwältigt barg Moses das Antlitz in den Händen. »O, Herr«, stöhnte er, »es ist zu groß, ich kann dich nicht verstehen.« Aber die Stimme des Herrn schwieg nicht. Moses musste weiter lauschen. Verklärung lagerte auf seinem Antlitz. »Ich glaube, dass ich es vollbringe, denn dein Segen ruht auf mir. Ja, ich will, die schwer belastete Seele Israels, die aussätzige Hand, reinigen. Ich will das Wort, das du mir in die Brust legtest, erwecken und Israel damit reinwaschen von Krankheit und Schlaffheit, die es wie unheilbarer Aussatz bedecken.« Moses hatte sich erhoben. Gebietend reckte er seine Gestalt. Das Licht in seinen Augen blieb zurück als sichtbares Zeichen. So erlebte Moses die Allgewalt Gottes.